Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Wussten Sie eigentlich, wie viele Psalmen vom verheißenen Messias sprechen? Nein? Das umfangreiche Werk von Norbert Lied mit dem Titel Messianische Psalmen nimmt Sie mit hinein in die hochinteressante Prophetie der Psalmen im Alten Testament und lässt uns staunen über deren exakte Erfüllung. Unentbehrlich für jeden, der sich für Prophetie interessiert. Hören Sie selbst, was diese Psalmen über Jesus und Israel zu sagen haben. Heute hören Sie den zweiten Teil der Auslegung vom Psalm 118. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Weil der Herr Jesus Psalm 118 im Gleichnis von den Weingärtnern auf sich selbst bezieht, bekommt dieser Psalm eine besondere messianische Bedeutung. Umgekehrt ist das Gleichnis eine Ergänzung zu Psalm 118 und hat seinerseits eine große prophetische Bedeutung. Deshalb soll es hier zur Vervollständigung ebenfalls behandelt werden. Wir lesen in Matthäus Kapitel 21 die Verse 33 bis 46. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachturm, verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Da sandte er wieder andere Knechte, mehr als zuvor, und sie behandelten sie ebenso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielt. Israels Entstehungsgeschichte. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachturm, verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Matthäus 21, die Verse 33 und 34. Diese Verse beinhalten sieben Symbole. Erstens, der Hausherr symbolisiert den Gott Israels, der Jakob zu einem Volk machte. Diesem gab er das verheißene Land und den Tempel. Gott ist als Hausherr der eigentliche Besitzer. Israel ist nur Pächter. Über die Gründung dieses Weinbergs schreibt Jesaja gleichnishaft im selben Geist und Stil in Jesaja 5, die Verse 1 bis 3. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel, und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Dieses Gleichnis erklärt, dass der Weinberg bereits vor der Inbesitznahme Israels Gott gehörte. Mein Geliebter hatte einen Weinberg. Ein Mann namens Melchisedek war König von Salem. 1. Mose 14, Vers 18. Dieser war bereits seine Vorschattung auf den Messias. Davon lesen wir in Hebräer 7, die Verse 1 bis 3. Er, Gott, grub ihn um und säuberte ihn von Steinen. Das bedeutet, dass der Herr die Heiden, die Jebusiter, aus diesem Gebiet entfernte und Israel an deren Stelle einsetzte. Bepflanzte ihn mit edlen Reben. Jesaja 5, Vers 2. Zweitens, der Weinberg deutet auf den Tempelberg mit Tempelbezirk in Jerusalem. Den Eingang des Tempels zierte ein gewaltiger goldener Weinstock. Drittens, der Zaun deutet auf die Ringmauer, die den Tempelberg umgab. Geistlich deutet das sicher auch auf das Gesetz hin, das Israel von allen anderen Völkern absonderte. Wir lesen in Epheser 2, die Verse 13 bis 15. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Es gab eine heilige Umzäunung, eine Abgrenzung zwischen Heidenvorhof und inneren Vorhöfen, die Heiden unter Todesdrohung nicht überschreiten durften. Paulus warf man einmal vor, er habe Heiden mit in den Tempel genommen und deshalb wollte man ihn töten, in Apostelgeschichte 21, Vers 28. Viertens, die Kelter symbolisiert den mit Blut besprengten Opferaltar. Fünftens, der Wachturm symbolisiert das große Tempelgebäude im Zentrum des heiligen Bezirks. Dieser Tempel war von weit her sichtbar und überragte alles. Sechstens, die Weingärtner versinnbildlichen die Priesterschaft und die religiöse Oberschicht des Volkes. Matthäus 21, Vers 45. Siebtens, die Knechte des Hausherrn deuten auf die Propheten bis hin zu Johannes dem Täufer. Die Widerspenstigkeit Israels. In Matthäus 21, die Verse 35 bis 36 lesen wir: Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Da sandte er wieder andere Knechte, mehr als zuvor, und sie behandelten sie ebenso. Hier einige wenige Beispiele, die uns zeigen, wie die Propheten vom jüdischen Volk behandelt wurden. Der Prophet Micha wurde geschlagen und kam ins Gefängnis, lesen wir in 1. Könige 22, Vers 24 und die folgenden. Nehemia beklagt, wie Israel die Propheten Gottes getötet hatte. Nehemia 9, Vers 26. Der Prophet Sacharja, nicht zu verwechseln mit jenem Sacharja, der das gleichnamige Buch schrieb, wurde gesteinigt. Dies lesen wir in 2. Chroniker 24, die Verse 20 und 21. Der Prophet Jeremia wurde geschlagen und kam ins Gefängnis. Davon lesen wir in Jeremia 37, die Verse 15 und 16. Johannes der Täufer wurde verachtet, kam ins Gefängnis und wurde enthauptet. Zwei Bibelstellen fassen die Widerspenstigkeit Israels zusammen. Die erste steht in 2. Chroniker 36, Vers 16. Dort lesen wir: Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Und von der zweiten lesen wir in Jeremia 7, die Verse 25 bis 26. Von dem Tag an, als eure Väter aus dem Land Ägypten zogen, bis zu diesem Tag habe ich euch alle meine Knechte, die Propheten, gesandt, und zwar täglich, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Aber sie haben mir nicht gehorcht und mir kein Gehör geschenkt, sondern sie zeigten sich noch halsstarriger und böser als ihre Väter. Die Verwerfung des Sohnes Gottes. In Matthäus 21, die Verse 37 bis 39 lesen wir: Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Der Messias, Jesus Christus, ist der Erbe, der zuletzt nach Israel kam und das Reden Gottes vollendete. Der Hebräerbrief bringt die Worte Jesu im Gleichnis auf den Punkt. Wir lesen dort in Kapitel 1, die Verse 1 und 2: Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Doch was tat die religiöse Oberschicht mit Jesus, dem Sohne Gottes? Sie verachtete ihn, nahm ihn gefangen und ließ ihn außerhalb der Stadtmauern Jerusalems kreuzigen. Hebräer 13, Vers 11 und 12. Das Gleichnis von den Weingärtnern ist das einzige, in dem Jesus prophetisch seinen Tod ankündigte. Die Weingärtner empfanden der Gabe Gottes gegenüber Ablehnung, Hass und Neid. Ihr höchster Prophet, der verheißene Messias, war gekommen und stand vor ihnen. Die Erlösung für das ganze Volk war greifbar nahe, doch sie verwarfen ihn. Darum greift Petrus diese Gleichnisworte Jesu später auch auf und wendet sie im Blick auf die Führerschaft und das ganze Volk an. Wir lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 10 und 11. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser, ein vormals Gelähmter, durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Es ist bewegend, wie Jesus in diesem Gleichnis das Vorhaben und die innere Motivation der Pharisäer und Schriftgelehrten aufdeckt. Er sah in ihr Innerstes. Die Obersten hatten in Bezug auf den Herrn einen grausamen Vorsatz gefasst und setzten diesen auch in die Tat um. Kommt, lasst uns ihn töten. Sie ergriffen ihn und töteten ihn. Matthäus 21, Vers 38 und 39. Ihr Beweggrund war, dass sie die Herrschaft über das Volk behalten wollten. Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Vers 38. Ihre Sturheit und ihr Egoismus stürzte sie ins eigene Verderben. Sie wollten ohne ihn herrschen und verloren die Beherrschung. Dieser Kampf wiederholt sich bis heute tausendfach. Gott bietet jedem von uns seinen Sohn zur vollkommenen Errettung und Vergebung an. Aber viele empfinden nur Ablehnung, Verachtung und Hass oder machen ihre Witze über ihn. Statt ihn anzunehmen, stoßen sie ihn weg, hinaus. Warum? Sie wollen die Herrschaft nicht abtreten. Sie wollen selbst bestimmen und bringen sich dabei geistlich ums Leben. Doch nur wer loslässt, wird gehalten. Kürzlich las ich das Zeugnis von einem Mathematikprofessor und Wissenschaftsphilosophen, der an der Oxford-Universität in England unterrichtet, Professor Dr. John Lennons. Er schrieb unter anderem: Als Naturwissenschaftler kann man Gottes Kraft und Macht im Universum erkennen. Dass er der Vater von Jesus Christus ist, können wir naturwissenschaftlich nicht ableiten. Wir brauchen hier andere Belege, aus der Geschichte und aus der Erfahrung. Christ bin ich einerseits, weil die Auferstehung von den Toten belegt, dass Jesus Christus Gott ist. Und andererseits, weil er etwas anbietet, was ich sonst nirgendwo bekomme. Nämlich ein persönliches Verhältnis zu Gott selbst. Das Grundproblem der Menschheit, Schuld und Vergebung, löst Jesus Christus am Kreuz. Das ist einzigartig. Der Untergang Israels im Gericht. In Matthäus 21, die Verse 40 bis 43 lesen wir: Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm: Er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Jesus hatte als Stein Gottes keinen Platz in den Bauplänen der obersten Juden. Sie betrachteten ihn als nutzlos und unbrauchbar und verwarfen ihn. Dadurch fand die damalige Generation der Juden keinen Platz mehr im Plan Gottes und wurde nun ihrerseits als nutzlos und unbrauchbar verworfen. 70 nach Christus erfüllte sich diese Aussage in erschütternder Weise, indem der Tempel zerstört und ein Großteil der damaligen Generation getötet oder verschleppt wurde. Der Weinberg wurde von Israel genommen und den Heiden gegeben. Christus wurde als verworfener Stein zum Eckstein eines ganz neuen Baus, der Gemeinde. In diesen Bau, dessen Grundlage der Eckstein Jesus ist, wird man ausschließlich durch Glauben eingefügt. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Der Apostel Paulus erklärt das wunderbar in Römer 9, die Verse 30 bis 33. Was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Vergleichen Sie dazu auch Epheser 2, die Verse 19 bis 22 und 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 4 bis 8. Die Aussage in Matthäus 21, Vers 43, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt, hat nach meiner Erkenntnis eine Doppelbedeutung. Zum einen betrifft sie, geistlich übertragen, die Gemeinde, wie dies die neutestamentlichen Stellen belegen. Zum anderen bezieht sie sich aber auch auf einen zukünftigen Überrest gläubiger Juden, der in der Zeit der Wiederkunft Jesu lebt und eine ganz neue Generation bilden wird. Ich will versuchen, dies zu erläutern. Verwerfung und Wiederannahme des jüdischen Volkes. In Matthäus 21, die Verse 43 und 44 lesen wir: Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Jesus spricht hier vom Reich Gottes. Was für ein Reich Gottes erwarteten die Juden? Sie erwarteten das messianische Reich, das Himmelreich auf Erden. Dieses Kommen des Reiches Gottes wird ja auch in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, geschildert. Darum lehrte Jesus auch seine Jünger beten: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. In Matthäus 6, Vers 10. Das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden macht das deutlich. In Lukas 19, Vers 11 und 12 lesen wir: Als sie aber hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Er sprach nun: Ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Mit diesem Gleichnis erklärte der Herr den Juden, das Reich Gottes breche jetzt noch nicht an, da er zuerst in den Himmel heimkehre und erst später als König aller Könige zurückkomme, um das Reich Gottes aufzurichten. Davon lesen wir in Offenbarung 17, Vers 14 und Offenbarung 19, Vers 16. Dass er zurückkommt und seinen Knechten Verantwortung über Städte gibt, wie wir es in Lukas 19, Vers 17 und 19 lesen, macht deutlich, dass es sich um das Reich Gottes auf Erden handelt. Dieses Reich wurde der damaligen Generation genommen, weil sie Jesus verwarf und geistlich der Gemeinde übertragen. Doch wenn er zurückkehrt, wird es jener neuen Generation von Juden gegeben, die ihn erwartet. Der Herr macht einen Unterschied zwischen jenen, die auf diesen Stein fallen, und jenen, auf die der Stein fällt. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Ersteres betraf die Generation der Juden, die sich an Jesus stieß und an ihm zu Fall kam. Lesen wir nochmals die Worte des Paulus aus Römer 9, die Verse 31 bis 33. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Der Prophet Jesaja hatte das bereits lange vorher geweissagt. Wir lesen davon in Jesaja 8, Vers 14 und in Jesaja 28, Vers 16. Jesus war der Stolperstein. Sie stießen sich an ihm und ärgerten sich über ihn. Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm: Weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Matthäus 15, Vers 12. Sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Matthäus 13, Vers 57. Der zweite Teil von Matthäus 21, Vers 44, auf die der Stein fällt, bezieht sich auf die Generation, die die Wiederkunft Jesu erleben wird. Auf wen wird dann der Stein fallen? Der Prophet Daniel gibt uns darüber Aufschluss in Daniel 2, Vers 44 und 45. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Er selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Auch hier sehen wir wieder Symbole. Der Stein ist der Messias. Das Losreißen des Steins weist auf die Wiederkunft Jesu. Das Losreißen des Steins ohne Zutun von Menschenhänden deutet auf seine Göttlichkeit. Jesus hat keinen menschlichen Ursprung. Schon seine Geburt geschah ohne Zutun von Menschenhänden. Es war eine Jungfrauengeburt. Ebenso seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Dass der Stein zu einem Berg wurde, der die ganze Erde erfüllte, laut Daniel 2, Vers 35, deutet auf sein kommendes messianisches Reich auf Erden. Es ist eine alles überragende Herrschaft, so wie ein Berg alles überragt. Das ganze Bildnis aus Eisen, Erz, Ton, Silber und Gold wird von dem Stein zermalmt. Alle menschlichen Reiche, alle Völker, die sich gegen Israel und gegen die Gottesherrschaft auflehnen, werden vernichtet. Sein Reich wird keinem anderen Volk, womit eindeutig Israel gemeint ist, überlassen werden. Es ist ein Reich, das in Ewigkeit bestehen bleibt und in direktem Zusammenhang mit dem Volk Gottes steht. Somit ist Israel nicht aufgegeben. Israel hat Zukunft. Der Stein kehrt zurück und wird zum Eckstein der Zukunft Israels. Diese Wahrheit hinsichtlich der Geschichte Israels tönte bereits der greise Prophet Simeon an, als er Jesus als Baby auf dem Arm hielt. Wir lesen in Lukas 2, Vers 34. Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Der damaligen Generation wurde Jesus zum Fall. Der zukünftigen Generation wird er zur Auferstehung. Die Warnung an alle Völker. In Matthäus 21, Vers 35 lesen wir: Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Zu Beginn dieses Gleichnisses, als wir bereits über Vers 35 sprachen, erwähnten wir unter anderem den Propheten Micha. Dieser war geschlagen und ins Gefängnis geworfen worden. Nachzulesen in 1. Könige 22, die Verse 24 bis 27. Daraufhin verkündete Micha eine eigenartige Kurzbotschaft. Wir lesen in 1. Könige 22, Vers 28. Micha aber sprach: Wenn du in Frieden wiederkommst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und dann sagte er: Hört es, ihr Völker alle! Er brachte seine Botschaft nicht nur mit Israel und der damaligen Situation, dem Krieg gegen die Aramäer, in Verbindung, sondern auch mit allen Völkern aller Zeiten, weil das Wort Gottes immer Gültigkeit hat. So beinhaltet auch der verworfene Stein, der zum Eckstein wurde, eine Botschaft, die allzeit Gültigkeit hat. Der Stein wird zu einem Mahnmal für alle Generationen von Menschen und Völkern. Der jüdische Tempel galt als unzerstörbar. Er war ein Prachtbau ohnegleichen, an Schönheit unübertroffen, ein Wunderwerk. Doch Jesus, der Eckstein, wurde verworfen. Dadurch verlor der Tempel sein geistliches Fundament. Die Folge war, dass der Tempel 70 nach Christus durch den römischen Feldherrn Titus zerstört wurde. 137 nach Christus, nach dem Bar Kochba-Aufstand, wurde durch Kaiser Hadrian alles vollends dem Erdboden gleichgemacht, sodass kein Stein auf dem anderen blieb. Doch die Geschichte Israels hörte hier nicht auf. In der Reichspogromnacht, in der sogenannten Kristallnacht vom 9. zum 10. November 1938, wurden Deutschlands Synagogen durch die Nationalsozialisten verbrannt und zerstört. Das war der Auftakt zum Mord an 6 Millionen Juden. Etwa 6 Jahre später, am Ende des Krieges, lag ganz Deutschland ruiniert am Boden. Doch die Geschichte Israels hörte hier nicht auf. Die Universitätskirche in Leipzig wurde am 30. Mai 1968 durch die damalige kommunistische DDR-Regierung in die Luft gesprengt. Für viele galt das als Frevel der Staatsmacht gegen die Macht Gottes. Das ist das Ende, sagte damals einer der Zuschauer, bevor die Menge schweigend und entsetzt auseinanderging. 21 Jahre später, 3x7, 1989, brach dieser atheistische Staat wie ein Kartenhaus zusammen. Doch die Geschichte Israels hörte hier nicht auf. In der Endzeit wird die Welt durch Satan angetrieben versuchen, das Judentum und die an Jesus gläubigen Menschen zu zerstören. Anstelle eines Gottesreiches wird man ein Menschenreich aufrichten wollen und Hand an Jerusalem legen. Doch ein Stein wird vom Himmel fallen, die Weltreiche zerstören und selbst zu einem Berg werden, der ewiglich bleibt. Doch die Geschichte Israels hört auch hier nicht auf. Jeder, der sich an Jesus stößt und ärgert, wird dereinst zermalmt dastehen. Aber jeder, der an ihn glaubt, wird selbst als ein lebendiger Stein im Hause Gottes eingesetzt. Davon spricht 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 8. Jesus sprach in Matthäus 11, Vers 6, Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Kehren wir hier nochmals zum Schlusssatz von Psalm 118 zurück. In Vers 29 lesen wir, Dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade wird ewiglich. Das wird das Happy End der Geschichte Israels sein. Wer an den Messias Jesus Christus glaubt, dessen Lebensgeschichte wird ein sicheres Happy End finden, das mit einstimmt in den Psalm 150. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht, lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten, lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Laute, lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben den zweiten Teil der Auslegung über Psalm 118 aus dem Buch Messianische Psalmen von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.